Sie befinden sich nun vor einer weiteren legendären Institution, der Deutschen Eiche.
Ja, also erstmal muss man sagen, das Haus gibt es seit 1864. Deutsche Eiche kommt von der Reichsgründung her, also von 1870-71. Und ja, bekannte Personen kamen dann vom Gärtnerplatztheater oder auch von der Staatsoper. John Cranko werden die Älteren vielleicht noch kennen. Und dann natürlich Rainer Werner Fassbinder, der dann auch gleich sogar eine Wohnung hier gegenüber bezogen hat und hier mit dem Schankkellner eine Beziehung hatte, alle Bergfeste seiner Filme hier gefeiert hat. Und der schlug hier auf im Jahre 74 und starb dann 82, also 8 Jahre lang war das hier sein zweites Zuhause. Er zog die ganze Clique mit hierher und auch die ganzen Schauspieler, berühmte Schauspieler, Mario Adorf zum Beispiel oder Müller-Stahl und Brigitte Mira und wie sie alle heißen, Schigula, die waren natürlich alle hier. Und es muss eine ziemlich wilde Zeit gewesen sein. Also ist ja bekannt, dass er gekokst hat und alle möglichen Sachen zu sich genommen hat. Und ja, ganz gut kann man das erkennen in Deutschland im Herbst. Das ist da drüben im ersten Stock, da war die Wohnung, da ist das gefilmt worden. Er war ein sehr radikaler Typ. Also hat die Leute auch geteilt. Die einen fanden ihn toll, andere fanden ihn unmöglich.
Das Mutterhaus, wie die Eiche auch genannt wird, ist Gaststätte, Hotel und vor allem ein Schauplatz dampfend heißer Männlichkeit. Herr Holzapfel, wie sieht das eigentlich aus in einer der größten Schulensaunen? Ich meine, lässt sich das überhaupt beschreiben?
Das ist jetzt auf die Schnelle zu beschreiben. Es gibt einen großen Barbereich mit vielen Internetportalen. Das ist heutzutage wichtig wegen Gay Romeo zum Beispiel. Man verabredet sich dann auch oft direkt in der Sauna. Es gibt dann eine ganze Menge Kabinen, Massageräume, Solarium. Und dann ein ganzes Stockwerk mit Nassbereich. Das ist das Wichtigste neben einer Salzgrotte. Die riesige Dampfsauna, die hat dann 2 verschiedene Eingänge, viele, viele Nebengänge. Und das Wichtigste bei einer schwulen Sauna ist ja eigentlich immer das Prinzip des Kreislaufes, dass man sich zufällig begegnen kann, zufällig berühren kann und sich kennenlernen kann. Und dann gibt es natürlich den großen Bereich im Keller, den Darkroom. Also das sind ein Teil ist da so wie ein Gefängnis gestaltet und also das ist, soll halt die Fantasie ein bisschen spielen lassen.
Ich glaube, dass es sehr viele offene schwule Beziehungen gibt, wo Sexualität nicht so überbewertet wird. Ich finde es manchmal grausam mitzukriegen, dass heterosexuelle Paare aus meinem Bekanntenkreis wegen einem Seitensprung ihre ganze Geschichte, die sie miteinander haben, plötzlich in Frage stellen. Also das halte ich für eine völlige Überbewertung von Sexualität. Ich glaube, da gehen Schwule viel lockerer und weniger problematisch mit um. Und ich glaube, da könnte man schon eine ganze Menge lernen, zu überlegen, was bedeutet denn wirklich so ein bisschen Sexualität, sag ich mal, für eine gemeinsame Geschichte und eine emotionale Bindung, gemeinsame Erinnerungen und so weiter, um da ein bisschen frei zu
Ja, ich kann in jedem Hand kriege ich 5 Männer oder sowas. Sag mal was, manchmal, es gibt ja Leute, die schaffen locker ein paar 50 pro Jahr. Das ist keine Kunst. Wenn sie jede Woche in die Sauna gehen, haben sie schon mal 52 im Jahr. Nicht? Und dann nochmal zwischendurch in der Kneipe, in Darkroom, vielleicht haben wir schon 100 pro Jahr. Also das sind keine Fantasiezahlen. Aber was ist da der Triebfeder? Ich denke, manchmal ist es tatsächlich so, das haben wir in den 70er Jahren, am Anfang gab es einen kleinen Arbeitskreis, Homosexualität und Gesellschaft, wo wir sowas diskutiert haben, weil wir scheinbar das umsetzen, was andere sich vielleicht wünschen.
Also ich glaube, das Thema Männlichkeit ist schon für schwule Männer wichtig. Ein Freund von mir, der hat bei uns als Berater früher gearbeitet und ist jetzt ein freischaffender Psychotherapeut, der hat das mal auf den Punkt gebracht, als wir sozusagen mit der Emanzipationsbewegung angefangen haben, mit den Ende der 70er, Anfang der 80er, da hatten viele auch damals so ein ja, so ein Bild, es könnte sich sozusagen auch mit der Art der Männlichkeit was verändern. Schwule Männer müssten immer nicht die Macho-Männer auch werden. Und in der Tat sind wir das geworden. Und der Mann von Eden sagt, das ist so ein bisschen wie eine freundliche Übernahme. Und inzwischen also akzeptieren wir all die Macho-Hetero-Regeln irgendwie auch. Und haben vielleicht aber auch ein bisschen was verloren, an der Ecke nochmal zu gucken, kann man denn nicht auch ein liebevoller und ein emotionaler Mann sein und trotzdem halt irgendwie auch männlich. Und dieses Thema ist uns ein bisschen verloren gegangen und heute sind viele der Schwulmänner, die pflegen sehr dieses Macker- und Macho-Tum auch. Ist ein Fortschritt und ein Rückschritt gleichzeitig.
Sie könnten jetzt langsam losgehen und zur Mörderstraße weiterlaufen.
Ich glaube, Schwule sind deswegen für Heteromänner so eine Provokation, weil sie einerseits natürlich bestimmte Männlichkeiten noch stärker ausleben. Es gibt solche und solche Schwule, ja. Aber als Kategorie in den Vorstellungen der Heteromänner dieser Zwangsnorm radikal widersprechen. Und weil die Männer ihre schwulen Anteile viel mehr unterdrücken müssen zugunsten dieses Männlichkeitsbildes, als Frauen das müssen. Also wir Frauen dürfen uns auch als heterer Freundinnen umarmen, küssen, Händchen halten, durch die Straße gehen, sagt niemand was. Deswegen wurden, denke ich, in der Inquisition Lesben mit vernichtet, weil, also früher waren Lesben ja nicht verheiratet, ne? Und das heißt, wir haben uns dem gängigen Frauenbild verweigert oder der Pflicht, Kinder zu kriegen. Das ist die allererste Frauenpflicht. Deswegen haben auch viele Lesben geheiratet und man weiß eigentlich schon, es gibt Hinweise, dass lesbisches und schwules Verhalten ziemlich toleriert wurde im Mittelalter, wenn die Leute verheiratet waren und Kinder produziert haben. Also sicherlich ist es in den Familien ganz schwierig, mit den Antworten von Eltern umzugehen. Ach, du bist lesbisch, ach Gott, dann haben wir keine Enkel. Ja, wie oft habe ich das gehört, die trauernden Eltern dann zu begleiten und so. Aber ist ja heutzutage nicht mehr so. Also inzwischen kriegen ganz viele Lesben Kinder mit ihrer Partnerin oder adoptieren welche. Oder sie waren mal verheiratet und haben aus dieser Ehe Kinder. Ja, oder haben aus Männerbeziehungen Kinder. Das ist nicht mehr unbedingt, natürlich von der Häufigkeit her, aber prinzipiell ist es nicht mehr der Unterschied zwischen Lesben und heterer Frauen. Ja, man muss nie als Lesbe nicht auf Kinder verzichten.
Ich habe schon Interviews geführt mit Familien. Das ist so wunderbar, was sich da gerade alles tut an Vielfalt der Lebensformen. Und Familie ist da, wo Kinder sind, ist wirklich aktueller denn je. Weil es passieren da draußen so viele tolle Experimente. Und Sorgerecht für mehr als zwei Personen wäre auch nochmal so ein Ding. Das wäre ganz toll. Es könnte natürlich auch ein bisschen Chaos geben, ich weiß schon. Ich weiß schon, aber diese neuen, spannenden Familienkonstellationen, da sind einige auch wirklich sehr, sehr mutig und sehr fortschrittlich und auch sehr toll für die Kinder.